Ich glaube, viele junge Menschen sind ideologisch überhaupt noch nicht, haben sich nicht selbst gefunden. Vielleicht haben sich viele Menschen im fortgeschrittenen Alter noch gar nicht selbst gefunden, wissen nicht, was sie selber sind. Und es gibt attraktive Angebote, die man auf Social Media stellt und Radikalisierungen. Da gibt es Forscher dazu, die erzählen dir das. Radikalisierung geht meistens sehr schnell. Ich bin der festen Meinung, dass der Gesellschaftsvertrag gebrochen ist. Und die Letzten, die daran geglaubt haben, so wirklich tief daran, sind die Millennials.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Warum ist die Jugend 2025 stärker polarisiert als jede andere Altersgruppe? Wie entstehen diese digitalen Lager, die sich oft gar nicht mehr begegnen? Was trägt die Politik selbst mit ihrem Content auf Social Media zur Polarisierung und Lagerbildung bei? Darüber spreche ich heute mit jemandem, der die digitale Dynamik der Jugend so gut kennt wie wenig andere. Heute reden wir im Podcast von Zusammen stärker über einen Trend, der leise begonnen hat und jetzt unsere Demokratie herausfordert: die zunehmende Polarisierung junger Menschen. Herzlich willkommen, Andreas Krassel.
Servus.
Wenn dich jemand fragt, bist du Medienanalyst, TikTok-Versteher, Gesellschaftsdiagnostiker, wie beschreibst du dich? Was ist deine Positionierung?
Ich wehre mich gegen Fremdzuschreibungen nie, es sei denn, es ist die Fremdzuschreibung Influencer. So was ist man ungern, aber ich glaube, all das trifft irgendwo zu einem gewissen Grad zu. Ich habe selber natürlich, wie fast jeder meiner Freunde, irgendwann begonnen, relativ viel Zeit auf Social Media zu verbringen und habe dann für mich beschlossen, das lieber aktiv als passiv zu machen, weil es verdammt viel Zeit stiehlt, weil es den Charakter verändert und lieber verändere ich Charaktere, als selbst verändert zu werden.
Und wann hast du gemerkt, das, was du publizierst, beeinflusst die politische Wahrnehmung Jugendlicher?
Ich weiß nicht, ob ich das jemals so direkt wahrgenommen habe. Vielleicht mit dem Zeitpunkt, wo ich auf der Straße erkannt werde oder mit dem Zeitpunkt, wo man sich dann selbst ein bisschen kratzen muss in der Feststellung, dass man beliebter ist als, oder zumindest der Popularität nach Followern gemessen, beliebter ist als viele Politiker dieses Landes. Und dann kommt man drauf, dass man vielleicht gar nicht mehr so unwichtig ist. Auch wenn diese Wahrnehmung manchmal befreiend ist, weil man sich denkt, jetzt werde ich auf einmal mit dem gehört und mit dem auch vielleicht positiv aufgenommen, was ich mir so denke. Und das war nie geplant. Auf der anderen Seite auch belastend, weil man sich denkt, die Verantwortung zu tragen, das ist schon heftig.
Kannst du es quantifizieren für unsere Zuhörer?
Wenn ich das aufrechnen müsste, ich existiere ja auf vielen sozialen Netzwerken, dann kommen wir ungefähr auf 250.000 Menschen, die mir folgen.
Wow. Ich will Nähe statt Distanz, sagst du. Was heißt das politisch und welche Verantwortung entsteht daraus?
Die Verantwortung entsteht daraus, dass, glaube ich, Politik sehr häufig als Karriere gedacht wird. Das sollte es nicht sein. Wenn ich Politik so denke, dass ich einen Karriereplan habe, in dem will ich in 10 Jahren irgendwie Bundeskanzler werden, dann entsteht daraus eine Wahrnehmung von Politik, die einen sehr großen, inhärenten politischen Gedanken pflegt, der da Aufstieg in der Partei und Ämter und so weiter. Das hat dann wenig mit den Menschen zu tun. Politik für den Menschen muss auch vom Menschen kommen, muss immer mit dem Menschen in Verbindung stehen. Und Social Media sollte ja eigentlich, zumindest im Ursprungsgedanken, ein Werkzeug sein, um den Menschen, den ich jetzt in geografischer Proximität nicht bei mir habe, trotzdem nahe zu kommen. Das Telefon war vielleicht das erste in der Hinsicht. Und jetzt haben wir diese Mittelbarkeit, die uns eigentlich zur Unmittelbarkeit verhilft, dachten wir zunächst. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass Social Media oft den gegenteiligen Effekt bewirkt. Also ich könnte zwar rein theoretisch mit, weiß Gott, wie vielen Menschen am Tag Kontakt pflegen, mit denen ich nicht im selben Raum sitze, aber eigentlich tue ich es nicht. Eigentlich schotte ich mich ab. Eigentlich befinde ich mich nur noch im sozusagen Gedankenraum mit anderen Menschen, die ohnehin schon dasselbe denken, und ich radikalisiere mich. Und das ist vielleicht nicht die Schuld des Werkzeugs, sondern die Schuld des Menschen. Aber darüber könnten wir jetzt länger philosophieren.
Ich wollte sagen, das ist eine ziemlich philosophische Frage. Auf jeden Fall geht es um Authentizität. Politiker müssen authentisch sein. Wie siehst du die Authentizität unserer Politiker, beziehungsweise auch in der Positionierung, wie gesagt, Zusammenstärker tritt ja ein für eine Politik der Vernunft. deswegen auch der Podcast, den wir hier gestartet haben mit verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Journalisten oder eben heute mit dir. Was müssen wir tun, dass die Menschen wiederum in die Mitte zurückkommen und von den Extrempositionen rechts wie links sich distanzieren und einfach der Objektivität eine Chance geben?
Wenn ich damit nicht so nahe trete, ich glaube, die Fragestellung ist falsch. Wir denken Demokratie immer defensiv. Ich war letzte Woche in Brüssel, ich habe es von sehr vielen Leuten gehört, es ist immer Demokratie verteidigen, Werte verteidigen. Ja, warum machen wir unsere Werte nicht besser und machen sie somit attraktiver? Ich glaube, dass ideologisch gesehen Menschen der Mitte, wie weit man die auch immer definieren will, jeder sieht sich irgendwo in der Mitte, jeder glaubt auch immer, er ist Teil des Mittelstands, selbst wenn es quantifizierbar durch sein Einkommen so nicht der Tatsache entspricht. Reiche glauben, sie wären Teil des Mittelstands, Arme glauben, sie wären Teil des Mittelstands. Mitte ist ja was Attraktives, weil es irgendwie was Verbindendes ist. Und da wollen Menschen ja grundsätzlich hin. Warum ist es nicht attraktiv? Weil für alle zu sprechen in einer Welt der Polarisierung, und da, die werden wir nicht mehr abkehren können. Ich glaube, das ist zumindest für die nächsten Jahrzehnte einmal fix, dass wir polarisiert bleiben werden. Dass in so einer Welt Authentizität, und das Wort war wichtig, einfach die wahre Währung der Politik ist. Entweder ich bin's oder ich bin's nicht. Und dieser feste Glaube daran, nur mit radikalisierten Thesen kann man heute große Öffentlichkeiten erreichen, weil wir sind ja polarisiert. Nein, man kann auch mit radikaler Vernunft Menschen erreichen. Ich kenne genug Beispiele und vielleicht ist es arrogant, das zu sagen, aber ich bin eins davon.
Wie sieht dein Recherchealltag aus zwischen Agenturmeldungen, Open Source Intelligence, Telegram, TikTok? Ich persönlich versuche meinen Kindern beizubringen, go and see. Das ist in vielen Belangen, egal ob es im eigenen Unternehmen so ist oder eben gerade jetzt ein Wochenende in Israel hinzufahren, sich wirklich anzuschauen, sich eine Meinung zu bilden, objektiv tatsächlich zu sehen, was geht ab. Wo nimmst du deine Recherche her?
So allgemein ist es schwierig zu sagen, weil ich natürlich abhängig von den Konflikten immer woanders schaue. Es ist wichtig, go and see, finde ich auch, wenn man schon selbst nicht dort sein kann, in Syrien beispielsweise, und du machst aber ein Video drüber, dann muss ich wohin, wo ich aus erster Hand Nachrichten bekomme. Das heißt, unkuratiert, ungeschönert und deswegen häufig auch der Sprung zu TikTok oder Reddit, wo dann, ja, man kann sich oder... Ich weiß nicht, ob man das will, aber in meinem Fall ist es auf jeden Fall ratsam, sich das Massaker an den Alawiten dann in Form von Videos anschauen. Und dann weiß man auch, dass es wirklich passiert ist. Und dann geht man vielleicht auf den einen oder anderen Open Source Intelligence Channel auf X und lässt sich das Video geolocaten. Und dann weiß man genau, wo es passiert ist, weil da hinten steht ein Baum und daneben steht ein Gebäude. Und das kann ich mit Google Maps verifizieren. Und das ist super. Also den Zugang zu authentischer Information, wo ich mich nicht darauf verlassen muss, dass das Medium, so wie vor 30 Jahren, im Artikel auch wirklich das Richtige geschrieben hat, sondern ich kann es selbst sehen, wenn ich mir die Zeit und den Aufwand bereite. Sowas sollten wir mehr machen. Ich kann es nicht von jedem Menschen erwarten. Menschen haben Dinge zu tun. Und deswegen, glaube ich, kann man es zumindest von mir erwarten, als Dienstleister in der Hinsicht, dass ich diese Arbeit mache und mit reputablen Quellen, die sich gegenseitig bestätigen. Für mich reichen dann immer zwei. Also ich sage, wenn zwei unabhängig voneinander dasselbe behaupten, dann werde ich dem Glauben schenken. Und ich verbreite das dann weiter und hoffe, dass es stimmt. Und das ist in 19 von 20 Fällen so. Und wenn es dann einmal nicht stimmt, dann werde ich mich dafür korrigieren.
Und dann gibst du es auch zu, dass es nicht stimmt?
Natürlich. Ich finde, das gehört einfach dazu. Es ist, glaube ich, in der medialen Szene, wie auch in der Politik und wahrscheinlich auch in der Wirtschaft, immer so, dass Reputation und Glaubwürdigkeit die größte Währung ist. Also das ist mit nichts aufzuwiegen. Natürlich, ich habe viele Menschen gesehen, die sich relativ schnell für Dinge ausverkauft haben, für die sie nicht wirklich gestanden sind. Aber wo sind sie langfristig in der Karriere gelandet? Definitiv nicht dort,
das
wo sie hinkommen
wollen. Das sind die Sternschnuppen, die wir alle kennen, egal ob in Medien, Politik, Kultur, Kunst. Was macht dein Format für Jugendliche so anschlussfähig?
Ich glaube, die Person, darüber sollte man sich jetzt nicht täuschen. Ich wäre durchaus dafür, dass es 100 weitere von mir in Österreich gibt. Meinetwegen 1000. Nicht alle davon werden persönlich Erfolg haben, weil sie es persönlich nicht tragen. Also ich mache Nachrichten eigentlich so, wie es mir im Journalismusstudium erklärt wurde. Es ist nicht so anders. Ich verwende ein bisschen leichtere Sprache, es ist ein bisschen schneller, das Erscheinungsbild ist ein anderes, aber es ist strukturell aufgebaut wie ein Radiobeitrag vor 20 Jahren. Es ist wirklich nichts anderes. Aber es gibt dann Livestreams von mir, da kann man mir Fragen stellen und da werde ich genauso antworten, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich verstelle mich nicht. Und ich glaube, das macht mich in einer Form reputabel, wie es zum Beispiel ein ORF gegenüber einer jungen Generation niemals sein kann, weil beispielsweise, und ich darf das sagen, weil ich habe ihn persönlich kennengelernt, Stefan Lenglinger wird es niemals erlaubt werden, seitens seines Arbeitgebers, Stefan Lenglinger vor der Kamera zu sein. Er ist in Wahrheit ein Talking Head. Er liest die Nachrichten vor. Das ist was total Nobles, dagegen gibt es nichts zu sagen. Aber keiner weiß, was Stefan Lenglinger wirklich denkt. Und was er vielleicht so einem popkulturellen Phänomen einmal sagt oder ob der AC/DC-Fan, wir wissen es alle nicht. Und das ist eigentlich der Nachteil, dass ich die Person dahinter nicht kennenlernen kann. Und bei mir kann man die Person dahinter kennenlernen, insofern schaffe ich ein menschliches Verhältnis zu anderen. Und ich glaube nicht, dass das exklusiv für die junge Generation ist, das ist für alle Generationen so. Wir sind nur die Ersten, die es praktizieren. Und wir wickeln eigentlich diesen ganzen medialen Komplex, der entstanden ist dadurch, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Frequenzen gibt, die man nutzen kann. Und deswegen musste man sich zu Medien zusammenschließen und Medienhäuser haben Lizenzen bekommen von Ministerien. All das hat eigentlich die Medienszene pervertiert für die letzten 80 Jahre, meiner Meinung nach. Ich will als Mensch mit Menschen sprechen und nicht mit Logos rechts oben in der Ecke, die drei Buchstaben haben. Das war immer absurd. Und jetzt stellen wir wieder durch Social Media fest, eigentlich Mensch für Mensch. Das ist das Wichtige. Und deswegen, wir werden das in Zukunft sehen, dass Medienhäuser immer mehr gezwungen sein werden, ihren eigenen Journalisten oder Showrunnern eine Art, nennen wir es Persönlichkeit, auch vor der Kamera zugestehen zu müssen. Und vielleicht am Ende des Tages werden wir eine Medienszene haben, wo nur noch Menschen existieren, aber oder kleine Kollektive von Menschen, aber definitiv keine Corporations. Ich glaube, das ist die Zukunft der Medienszene.
Aber im Wesentlichen geht es ja um Objektivität und wirklich auch den Inhalt. Also es geht ja um die Wahrheit. Sind herkömmliche Medienhäuser auf dich zugekommen und gesagt, lass uns einen gemeinsamen Kanal machen oder wir kaufen dich ein oder wir kaufen dich zu oder wir geben dir unsere Plattform oder du übernimmst die ZIP 1 oder die ZIP 2, um wiederum auf Reichweiten zu kommen, weil sie ja selbst nicht mehr erfolgreich sind?
Es gab Angebote, nicht in diesem Ausmaß, aber es gibt nach wie vor, ich habe mich heute sogar noch mit einem Medium unterhalten, über ähnliche Projekte. In meinem Fall, ich bin zu weit fortgeschritten, als dass ich mir jetzt in meinem Geltungsrahmen es mir noch leisten könnte oder wollte, zurückzugehen zu einer Art Medium, die in einer Weise existiert, die eigentlich meiner Meinung nach stirbt. Also warum würde ich von Social Media ins Fernsehen wechseln oder vom Fernsehen ins Radio oder vom Radio in die Tageszeitung, wenn ich weiß, dass eigentlich die Mediengattung nicht mehr die richtige ist. Mhm. Ich glaube, dass vielmehr die Medien uns folgen müssen als Newsfluencer, als Content Creator, als Digitaljournalisten, denn umgekehrt.
Und hast du in deinen Auftritten schon einmal Inhalte zurückgehalten, weil du gemerkt hast, das verstärkt die Polarisierung statt der Aufklärung?
Boah, das ist eine tiefe Frage. Zurückgehalten. Also ich bin der Wahrheit verpflichtet. Insofern muss die auch ausgesprochen werden, wenn sie unliebsam ist. Ich bin kein Aktivist. Ich habe meine Meinung, aber das trenne ich von der Information. Und deswegen werde ich auch Dinge aussprechen, die unliebsam sind immer. Selbst wenn ich weiß, dass sie Prozesse bewirken werden, die eigentlich nachrangig sind für XY. Aber ich finde, solche Fragen sind vielleicht eher dann für Politiker, weil bei denen geht es gewissermaßen um mehr. Bei mir geht es nur um die Nachrichtenvermittlung.
Aber es ist ja eine große Verantwortung, nicht? Und wenn man merkt, dass man mit seiner Meinung und auch mit den Fakten, die man liefert, auch einen etwas verstärken kann, in welche Richtung auch immer, dann könnte es ja schon dazu führen, dass man sagt, wenn ich da jetzt noch einmal drauf haue, dann wird die Welle größer. Wie gesagt, ist ja auch Verantwortung.
Aber das ist genau der Punkt, wo man vom Journalisten zum Aktivisten wird. Und das wollte ich nie sein. Vielleicht werde ich diesen Weg irgendwann mal bestreiten, aber dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ja. Ich finde nicht, dass man sich hinter dem Journalisten-Label, das ein immens nobles Label ist, und was sich viel zu viele Menschen herausnehmen, meiner Meinung nach, hinter diesem Label verstecken und dann eigentlich Aktivismus betreiben, das geht für mich nicht. Ja.
Du warst in Russland für Recherchen.
Zum Urlaub offen. Also offen gesprochen,
war ich dort auf Urlaub und hast dir angeschaut,
genau.
wie die Propaganda dort läuft oder auch nicht läuft. Was hast du dort gesehen oder was hast du dort gelernt, auch im Hinblick auf die Meinungsmacher, auf die Medien, auf die Dynamiken bei Jugendlichen oder auch auf das Bild, das man zeichnet, um es in Westeuropa sich anders darzustellen?
Also nichts davon stimmt. Das kann man mal feststellen. Und das wird doch, glaube ich, jedem Menschen klar, der es einmal selbst gesehen hat. Also die größten Russland-Befürworter in der westlichen Welt sind jene, die nie dort waren. Oder die es nie in der Tiefe selbst gesehen haben. Die haben vielleicht die Propagandatour bekommen, die schaut auch in Nordkorea super aus. Also wenn ich die Woche mir nehme in Pyongyang, dann sehe ich auch noch die schönsten Gebäude. Aber die Wahrheit ist, die Gesellschaft hat nichts mit konservativen und traditionellen Werten zu tun. Alkoholismus, häusliche Gewalt, 10 Jahre kürzere Lebenserwartung für Männer aus Gründen und vor allem 2 Drittel der russischen Ehen werden geschieden und die Fertilität ist ungefähr so hoch wie bei uns. Also ich kann jetzt diese traditionellen Werte qua dieser Dinge einfach auch nicht erkennen. Russland, und das schockiert vielleicht viele, zumindest die großen Städte Moskau und St. Petersburg, ist nicht so unterschiedlich zu Europa. Es fehlt in der Gesellschaft nur eine Sache, Eigenverantwortung, weil die wird nie gelernt, war immer nachteilig. Du kannst dich mit Russen auch nicht öffentlich politisch unterhalten. Das passiert höchstens privat und die haben ihre Meinungen, aber die werden sie öffentlich nicht kundtun, weil der Preis dafür viel zu hoch ist. Und deswegen würde ich nie erwarten, und diese Erwartung wird immer wieder doch geschürt von Menschen in der westlichen Welt, dass es ja sowas wie einen demokratischen Wandel in Russland geben könnte. Vergiss es. Wirklich, vergiss es. Es kann durch eine charismatische Person getragen werden, mit irgendwelchen Hoffnungen, aber die Menschen, die es eigentlich dann aufbauen sollten, weitertragen sollten, die werden nach dieser einen charismatischen Person, weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweite, dritte, vierte, fünfte in Folge kommt, einfach, sie werden es wieder zu Grabe tragen. Also ich habe nicht die Hoffnung, dass Russland sich europäisieren könnte, vielleicht liberalisieren könnte im Sinne des Handels. Ich glaube, das ist auch zu ihrem Vorteil, weil sie, die Wirtschaft geht da nieder. Da gibt es viele Daten, die ich da auch noch rausbringen könnte, aber das wäre, glaube ich, zu detailliert. Aber am Ende des Tages wird es an der Bevölkerung scheitern. Und das wird ein jahrzehntelanger Prozess, wenn man das überhaupt wandeln will, wenn die Aufgabe nicht so groß ist.
Ja. Welche Themen polarisieren deiner Meinung nach junge Menschen besonders und warum? Und welche Rolle, und da sind wir auch wiederum die Brücke zu Russland oder von Russland weg, spielt die Identität dabei?
Ich glaube, viele junge Menschen sind ideologisch überhaupt noch nicht, haben sich nicht selbst gefunden. Vielleicht haben sich viele Menschen im fortgeschrittenen Alter noch gar nicht selbst gefunden, wissen nicht, was sie selber sind. Und es gibt attraktive Angebote, die man auf Social Media stellt und Radikalisierungen, da gibt es Forscher dazu, die erzählen dir das. Radikalisierung geht meistens sehr schnell. Also da komme ich zum ersten radikal-islamischen Video, denkt man, die Aussage ist interessant, und binnen 4 oder 6 Wochen bin ich beim IS. Das ist eine sehr typische Radikalisierungsgeschichte, das ist nicht untypisch. Und ich erkenne auch, weil ich ein bisschen Hobbyanthropologe bin und jetzt habe ich meine Followership und kann da so ein bisschen hineinschauen, ich erkenne viele Leute wieder, die oft kommentieren und oftmals sehr unterschiedliche Dinge. Und dann stelle ich fest, ah, junge Leute, sehr fluider Begriff von sich selbst, sehr dynamische Meinungsentwicklung. Gestern Hyperkapitalist, morgen Sozialist, Radikalmuslim oder Rechtsesoteriker. Das kann sehr schnell gehen. Und ich glaube noch immer, und das ist ein bisschen vielleicht biografisch, ich bin 1995 geboren. Ich war in der HTL mit lauter Jungs. Wir waren, sagen wir mal, in diesem traditionellen pubertären Verständnis noch sehr rebellisch. Wir haben sehr viele Grenzen überschritten, mutwillig, die auch dumm waren im Nachhinein betrachtet. Die Generation, die eingeschult wurde, also die 14, 15 waren, als ich maturiert habe, die waren schon ganz anders. Die waren viel progressiver, liberaler, toleranter, haben sich nicht mehr in der Pause mit Orangen beschossen oder sich geprügelt. Das war überhaupt nicht mehr deren Ding. Und das ist eine Generationenfrage von 5 Jahren eigentlich. Sowas hätte man früher nicht Generation genannt. Mittlerweile können wir eigentlich alle 5 Jahre einen Schnitt machen und sagen, die Menschen sind komplett anders. Und ich sehe als Antwort auf die sind jetzt mittlerweile 25, in der noch jüngeren Generation wieder das Bedürfnis, ich will meine Rebellion, ich will nicht mit 15 vernünftig sein. Und ich kriege ja auch nichts dafür. Und das ist, glaube ich, das ist die Quintessenz, was man, wenn jemand diesen Podcast hört, was man mitnehmen sollte. Ich bin der festen Meinung, dass der Gesellschaftsvertrag gebrochen ist. Und die Letzten, die daran geglaubt haben, so wirklich tief daran, sind die Millennials. Die stellen jetzt gerade fest, und das erkenne ich an so Wahlen wie in New York, Soran Mamdani, dass das brav ans System glauben, das sich anbiedern, dass irgendwo Entry-Level, Praktikum, Junior-Position und ewig sich einem größeren Korpus ausliefern, dass sie dafür nie belohnt wurden. Die haben super Ausbildungen, die sprechen 17 Sprachen, die haben ihr ganzes Leben lang geknechtet und sind nicht belohnt worden und rebellieren jetzt. Und die darauffolgende Generation, die Gen Z, die glaubt gar nicht mehr an Institutionen. Und insofern sind die viel revolutionärer gesinnt. Und damit musst du mal umgehen.
Aber wo ist der Bruch des Generationenvertrags?
Der Bruch entsteht dadurch, dass die Gen Z aus dem Wesen der Millennials gelernt hat. Also die haben dann in ihrer Frustration über das System gesagt, lasst euch einfach nicht knechten. Also nicht einmal mehr Work-Life-Balance, sondern einfach, ich nutze euch aus. Ich lasse mich nicht ausnutzen. Ich nutze einfach euch aus. Ich setze mich irgendwo rein und mache Quiet Quitting.
Das muss dann kippen, oder?
Das System muss kippen. Und ich glaube, es wird gerade noch getragen durch die Babyboomer, die jetzt alle in Pension gehen. Und dann Halleluja.
Halleluja. Heißt das aber auch, dass die Jugend radikaler geworden ist oder werden nur die radikalen Inhalte sichtbarer?
Ich glaube, die wären weniger radikal, wenn das Umfeld ein anderes wäre. Wir haben uns an einen gewissen Wohlstand gewöhnt. Und es ist schwierig, glaube ich, für Menschen Wohlstand aufzugeben und zu sagen, nur noch Butterbrot und Sardinen für die Woche reinhackeln, so das liegt einfach nicht in unserem Wesen.
Ja, aber das ist aber die Konsequenz aus dem, was du gerade gesagt hast. Wenn sie das System ausnützen, dann wird das dazu kommen, weil irgendwer wird das finanzieren müssen.
Aber die Vernunft ist uns halt nie eingetrichtert worden. Das werden wir im eigenen Wesen wohl verspüren müssen, um es festzustellen. Und das ist die Sache. Also diese Werte, die uns als Gesellschaft sehr weit gebracht haben, die trägt halt meine und die jüngere Generation nicht mehr wirklich. Und ich glaube, du als Unternehmer wirst das wahrscheinlich, vielleicht nicht öffentlich aussprechen, aber du wirst es auch wissen.
Nein, ich spreche es auch öffentlich aus. Es macht mir eben auch nicht nur Freunde. Wir spüren das jeden Tag. Vielen Dank für dieses Gespräch und deinen Beitrag zur digitalen oder zur Digitalisierung auch der Demokratie. Und Zusammenhalt entsteht nicht alleine. Zusammenhalt entsteht unter anderem auf zusammenstärker.at. Und die nächsten Podcasts sind im Entstehen. Vielen Dank für deine Zeit und diese wertvollen Beiträge.
Ich danke.